Hey, heute gibt's was auf die Ohren bei Wunderbar Together. Herzlich willkommen, hier ist Felix. Was hört ihr da? Eine Jam-Session in einem abgerissenen Loft in Chinatown hört ihr da. Da habe ich unseren Gast zum allerersten Mal getroffen. Er saß hinter dem Schlagzeug, riesengroß tätowiert, hat auf dieses arme kleine Schlagzeug eingedroschen. Unser gemeinsamer Freund Paul stand am Mikrofon, hat Gitarre gespielt. Einmal die Woche machen die das, treffen sich zum Jammen in Chinatown und ich war von Lars sofort begeistert. Lars ist ein Hühne. Lars ist lustig, Lars ist stark, Lars kann so gut schwimmen wie kaum jemand, den ich kenne. Und deswegen geht's heute in unserem Podcast ums Schwimmen. Ums Schwimmen im Meer, ums richtig Schwimmen lernen, ums Atmen, ums Angst haben und um vieles andere mit meinem Fellow Nürnberger, der extra im Clubtrikot hier aufgetaucht ist bei uns zu Hause. Und ein Mann mit einer tollen Stimme. Freut euch auf Lars Merseburg bei Wunderbar Together. Enjoy! Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Lars Merseburg.
Danke, freue mich hier zu sein. Heißer Augusttag.
Ich bin ziemlich verwirrt, Lars, weil du sitzt vor mir und erstmal, du bist Schwimmer, du bist ungefähr doppelt so breit wie ich, was das Kreuz angeht. Und zweitens hast du sehr schöne Tattoos, über die sprechen wir gleich noch. Und drittens trägst du ein Clubtrikot. Warum?
Ja, drittens ist der Felix ja auch. Du bist ja auch aus Nürnberg, aus einer alten Brauereifamilie. Und ich bin aus Höchstadt, so 30 Kilometer, 25 Kilometer außerhalb Nürnbergs, aufgewachsen. Und habe da bis 94 gewohnt. Und meine Eltern wohnen immer noch in der Region, die wohnen in Forchheim.
Und du fränkelst auch so ein bisschen noch, oder?
Das ist ein Misch. Meine Eltern sind aus dem Ruhrgebiet.
Ah ja.
Und
aber es kommt so, ab und zu kommt was rein, was mir bekannt vorkommt.
Allmächt.
Ja. Es ist sehr schön, dass du da bist, Lars. Wir nehmen Wunderbar Together fast immer remote auf, weil wir bis in die entferntesten Winkel dieses Kontinents vorstoßen. Und die Co-Hosts Catalina und Olli, Shoutout an euch, die sitzen in Deutschland. Aber heute sind wir in unserem Wohnzimmer hier auf der Upper West Side. Du sitzt mir gegenüber. Das ist eine Riesenehre. Und ich muss auch gleich noch nachschieben, dich vor dieses Mikrofon zu bekommen. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber es hat Jahre gedauert. Und kurze Einordnung, also vor 5 oder 6 Jahren haben Christina und ich Paul kennengelernt. Paul
vor der Pandemie noch.
War ja, das, ja, vor der Pandemie.
Mein Bandmate Paul.
Dein vielleicht besten Freund
in New York. Der älteste Freund in New York, ja.
Ältester Freund in New York. Paul ist wie du Rock'n'Roller, ist Chinese-American. Und er hat uns gleich zur Begrüßung schon gesagt, I have this German friend Lars. He's a swimmer. He has a swim school. Und wir waren so, was, wer ist das? Und damals sind wir auf deine Fährte gestoßen. Und dann habe ich zum ersten Mal gelesen, Franke in New York hat eine Schwimmschule. Was für eine Geschichte. Und dann haben wir uns vor 2 Jahren sind wir uns wieder begegnet. Da durfte ich dir beim Jammen zuhören mit Paul. Ihr habt nämlich immer so ab und zu eine Jam-Session in Chinatown.
Das ist ein Piece, dein Tofu-Laden. Und ja, ich hat so Jahre gedauert, weil als Franke ist man eben nicht so eine Self-Promotion. Ne? Das macht man nicht so gern.
Aber da habe ich euch zugehört und es war Wahnsinn. Du am Schlagzeug, er an der Gitarre und am Mikrofon. Du hast eingezählt. 1, 2, 3, 4.
Ramones-mäßig, ja.
Ramones, ne? So die Chinatown-Ramones seid ihr. Und jetzt bist du endlich hier und ich kann dich mal fragen, wie bist du eigentlich zu deinem breiten Kreuz gekommen? Also warum hat Lars aus Höchstadt in Mittelfranken jetzt immer noch im besten Alter so eine Wahnsinnsfigur? Wie bist du zum Schwimmen gekommen?
Also ich halte mich eigentlich nicht mehr in Pools fit. Ich bin am Surfen und hauptsächlich in Montauk wohnt mein Sohn jetzt. Seit der Pandemie, seit 2020, das 14 und ich verbringe so viele Tage, wie ich kann, im Meer. Ich bin die Hälfte der Zeit da und die Hälfte der Zeit im East Village. Und in Pools schwimme ich nicht mehr so viel, aber im Meer schwimme ich sehr gern. Auch das ganze Jahr mit Anzug. Ein anderer Franke aus Coburg hat eine Wetsuit Company, die heißt Sailfish. Der Jan Siversen, der hat mir eins geschickt letztes Jahr. Der hatte den Weltrekord in Kona, in einem Ironman. Das ist ein Franke, mit dem ich aufgewachsen bin, aus Coburg. Der ist bei Harvard geschwommen und ich bin in Berkeley geschwommen in den 90ern und jetzt... Das macht es möglich, dass man im Meer schwimmt und vor allem surfe ich aber. Und ansonsten, ja.
Wie sieht da so ein Morgen im Montauk bei dir aus?
Ich bringe den Oscar zur Schule um 7:30 und dann versuche ich ins Wasser zu springen und schauen, was die Welle macht und die Gezeiten und der Wind. Und dann fange ich meinen Arbeitstag danach an.
Wie lang bist du da unterwegs?
Eine Stunde im Meer oder so. Ich wohne so 400 Meter vom Strand.
Also es ist ja eine Stunde im Meer, wenn hohe Wellen sind. Das ist wahrscheinlich kräftezehrender als jede Stunde im Fitnessstudio, oder?
Mein Vater war Seemann Ende der 50er bis Anfang der 70er. Der war in der Handelsmarine. Und der hat mir immer gesagt, das Meer ist fair, aber unpredictable. Also unvorhersehbar, oder wie sagt man?
Ja.
Aber fair. Und man darf nie seinen Blick darauf verlassen. Man muss immer auf die Welle gucken und sich nicht den Rücken drehen zum Meer. Und das ist eine gute Parabel oder eine gute Metapher fürs Leben vielleicht sogar. Und das Meer gibt mir Energie. Alle Heilstoffe kommen eigentlich aus dem Meer, wenn ich da mit Magnesium voll getankt bin. Und auch die 20, 30 Zentimeter über dem Wasser, wo im Hallenbad war Chlor, das man eingeatmet hat. Und dann in Kalifornien draußen auch nicht so wie die Salzwassergehalt, dass man nicht nur im Wasser, sondern auch über dem Wasser einatmet. Auch wenn man am Fluss hier sitzt, ist ja auch das Meer in New York City. Hat einen unwahrscheinlichen heilenden Effekt und meditativ und auch so viele, gibt mir Perspektive und beruhigt mich und ist auch eine gute Balance zur Stadt, finde ich. Und in Rockaway gehe ich auch gerne, es vergessen ja viele, dass hier es auch einen super Surfstrand gibt. Alle sagen immer, Sydney, LA hat Stadtstrand, aber hat New York City auch. Da kann man in 50 Minuten hinfahren mit der Fähre oder mit der U-Bahn und die Leute beschweren sich über die Projects da oder über diese Betonbauten, aber die gibt's ja überall, ob es in Italien oder in Copacabana, da haben wir nicht alle immer schön gebaut. Aber ich gehe auch sehr gerne nach Rockaway.
Aber ich als Nicht-Profi-Schwimmer, ich habe immer irgendwie großen Respekt/Angst vorm offenen Meer. Und ich habe immer Angst vor Strömungen, die mich wegziehen, vor großen Fischen, vor Quallen, vor allem eigentlich, was man nicht sehen kann in dem grünen, grauen Atlantik da draußen. Geht dir nicht so, oder?
Nee, ich bin da irgendwie so am Abschalten. Ich finde dieses dunkle, graue Unterwasser meditativ und entspannend. Ich habe ein paar Tätowierungen. Ein Seeigel, der mich in Mexiko, den ich im Fuß hatte. Ich habe eine Qualle aus in Mallorca, die hat mich an der Brust gescarred. Und dann habe ich einen Stingray hier auf dem Rücken, der mich in Nicaragua geküsst hat durch den Fuß. Oder so habe ich halt im Meer. Ich fühle mich verbunden mit dem Meer und habe auch eine Hai-Tätowierung. Es gibt auch die Haie oder Delfine, sehe ich oft beim Surfen. Und es sind ja auch überall viele Haie. Und da habe ich keine Angst vor. Also ich meine, es sterben 3,5 Millionen im Jahr im Verkehr. Und wir haben Angst vor 10 Haiunfällen im Jahr. Oder?
Und alle Tiere, die dich mal erwischt haben, die hast du dir dann tätowiert? Als Souvenir? Der Seeigel und der Stingray und so.
Vielleicht mehr die Stärke von dem Tier zu haben. Das ist mehr so mythologisch.
Ah, ja.
Den fränkischen Rechen habe ich mir neulich zugelegt.
Am Handgelenk?
Der
fränkische Rechen. Und gleich unter dem Dreizack, ja? Oder genau. Über dem Dreizack.
Ja.
Weil sonst, wenn ich deine Arme so sehe, ist sehr viel mehr. Also mehr mit EE. Also da ist sehr viel Nautisches und was ist da noch so unterwegs, tätowierungsmäßig?
Der Radartower, da habe ich eine Inspiration vom Jean-Michel Basquiat. Ratten sind super schöne, der ist auch auf der dritten Straße. Ratten sind super tolle Schwimmer und sehr adaptiv und die können irgendwie 3 Tage Water Treading und die wohnen ja unterhalb New York Cities und die sind,
du hast eine Ratte tätowiert.
Die sind und
auf deinem
Anker wie auf dem Boot. So.
Anker?
Die Ratten sind ja auch auf dem Boot dabei. Dann habe ich so ein
Baphomet,
das ist so 13. Jahrhundert. Ein bisschen schräg.
13. Jahrhundert?
Nee, das ist halt Baphomet, das ist ja so heidnisches Symbol.
Okay.
Dann habe ich den Butterfly-Schwimmer war ich. Ich habe den vom Papillon.
Auf der Brust den Schmetterling. Wow, Respekt. Und du bist jetzt, hast du gerade gesagt, dein Meer ist dein Alltag, jeden Tag.
Ich versuche auf jeden Fall, ja.
Aber wie bist du dazu gekommen? Warum schwimmen?
Ich bin nach Kalifornien. Warum schwimmen überhaupt? Warum?
Ja.
Ich war 6, wir sind nach Höchstadt gezogen. Und da war meine Mutter, hatte eine Sauna, die Frau Wolters kennengelernt, eine Holländerin, und die hat Schwimmkurse gemacht beim ESC, Eisschwimmclub Höchstadt. Und da wurde ich irgendwie reingeschmissen, habe ich da schwimmen gelernt und einfach wie früher, meine Mutter saß an der Seite in Höchstadt und wir haben getaucht, meine Schwester und ich, 3 Jahre jünger, die ist Sängerin geworden. Und dann, ich glaube, Schwimmen hat mich gewählt. Also ich wäre vielleicht Handball, Fußball, habe viele Sachen probiert, Tennis, aber ich glaube, der Sport wählt einen. Und als Schwimmer ist man ein bisschen schlaksig und noch nicht so gut in anderen Sportarten. Und dann irgendwie bin ich da war das halt meine meditative Heimat. Und auch wenn ich jetzt in der Höchstadt in den Pool gehe, ist das eigentlich der bedeutungsvollste Pool, wo ich schwimme, weil da war ich da früher weil ich da aufgewachsen bin. Und wenn ich da im Wasser bin und meine Atmung mache und den Himmel angucke und zurückdenke in meinem Körper 20, 30, 40 Jahre, ist das schon irgendwie so ein Ritual, wenn ich da schwimme.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you receive 2 complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Du hast dann ja da Karriere gemacht im Schwimmen, also bis ins Nationalschwimmteam von Deutschland.
Ja, ich war 1992 Jugend-Europameister.
In welcher Disziplin?
400 Freistil und dann Dritter auf 100 Delfin. Und das kam plötzlich, war so Ende der 80er Bayerische Meisterschaften. Ja, und dann bin ich 92 in die Jugendnationalmannschaft aufgenommen worden und bin dann 96 nach Amerika, nach Berkeley. Bin für Nationalmannschaft geschwommen bei EMs, Weltcups. Und habe EM99 in Istanbul, hatte mir große Hoffnung gemacht auf Sydney. Und da hatte ich einen schlechten Tag in Berlin bei den Ausscheidungen. Und seitdem habe ich keinen Wettkampf mehr gemacht. Und wenn ich Olympia geschafft hätte, wie ich auch, weil ich ja in der Mannschaft war zwischen den beiden Olympiaden in der Nationalmannschaft 96 bis 2000, wo ich in Berkeley war, immer im Sommer für Deutschland geschwommen und im Schuljahr auch Deutschland repräsentiert bei den Weltcups, habe ich dann die Schwimmschule gegründet, 02, und die hätte ich wahrscheinlich nicht gegründet, wenn ich Olympia geschafft hätte. Also es ist eine ein Beispiel im Leben, wie eine Enttäuschung andere Türen öffnet und auch eine Stärke gibt. Und vielleicht diesen, mit 25 habe ich halt die Schwimmbrille aufgehängt.
Aber wie hast du das hingekriegt? Das ist ja gar nicht so leicht.
Nee, ich habe gecoacht auch in Berkeley. Unser Trainer, es war ein Sage-Coach, der war ein unwahrscheinlicher Philosoph und der hat gesagt, wenn du was richtig lernen willst, musst du das coachen, musst du das lehren. Und das waren viele Schwimmer oder andere Sportarten sind mehr so in einem Tunnelblick, sich voll auf sich selbst fokussiert. Das hat mir auch, habe ich dann so nebenher gecoacht und bin dann, habe ich gesagt, ich muss was Richtiges machen, wie man in Deutschland sagt. Dann habe ich dann bei Hapag-Lloyd irgendwie, wollte für eine deutsche Firma arbeiten, wollte nicht bei den Banken arbeiten oder Unternehmensberatungen, 80, 90 Stunden die Woche. Aber ich wollte nach New York irgendwie, nach 01, nach 5 Jahren Kalifornien, hat mich New York angezogen, wollte ich halt mal ausprobieren, ja. Natürlich wusste ich vom ersten Tag an bei Hapag-Lloyd, dass es nichts für mich ist, also im Management, Training Team, dass ich dann irgendwo anderswo in Shipping Business, irgendwie bin ich da, ich wollte halt in New York arbeiten und es war eigentlich recht fairer und Arbeitgeber, wo man auch Freizeit hatte. Aber ich bin, nach 6 Monaten habe ich aufgehört und bin nach Costa Rica gegangen und habe da ein paar Monate gesurft mit einem alten Freund von mir aus Berkeley. Und dann hat Casey Barrett, mein Partner, jetziger Partner, schon 22 Jahre lang, der war Schriftsteller, der hat bei Rolling Stone geschrieben, der war für Kanada bei Olympia dabei, 96 war bei USC und der hat gesagt, hey, komm rüber, vielleicht machen wir eine Schwimmschule auf, nachmittags die Pools, die sind ja vielleicht leer, komm zurück aus Costa Rica, dann haben wir Namen ausgedacht, habe ich Beautiful Mind geguckt, das war im Frühling 2002, da war Ron Howard's Production Company, diese Bubbles, und dann irgendwie haben wir einen Namen überlegt, Gotham Gold oder so, und dann habe ich gesagt, Imagine Swimming. Und dann bin ich rumgeradelt und habe mit dem Casey überall angeklopft, einen Pool zu mieten. Und das in der deutschen Vereinsstruktur ist es ja wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Wir waren beide 27 und dann haben wir die ganzen Redakteure von den Zeitungen, Fashion- und Musikzeitungen, angeschrieben, hey, wir machen jetzt Schwimmunterricht. Da hatten wir halt eine gute Core-Kundschaft am Anfang.
Also sein Netzwerk quasi.
Sein Netzwerk, ja, genau.
Kinder Casey von Netzwerk. Journalistinnen und Journalisten,
genau, aufgetaucht. Ja, genau.
Und wie habt ihr denn diese Pools gefunden? Weil von denen weiß ja oft gar niemand in Manhattan, dass irgendwo in einem Haus unten ein großer Pool ist.
Nee, das war auch irgendwie, ich meine, there was not a vision. Alle sagen immer, ich habe eine Vision gehabt. Und zwei Sachen, wenn du eine Firma anfängst, finde ich, ist Desperation und Luck. Wir hatten einfach nur richtig Glück, da zu der richtigen Zeit sind Leute wieder in die Stadt gezogen nach dem 11. September, nach Downtown. Ich, und desperate, we had to make it work. We're like, we don't want to go back to the office. So wir müssen das irgendwie klar. Das muss klappen, auch wenn wir nur $300 im Monat haben zum Essen. Müssen wir das, muss hinhauen, weil die Alternative geht nicht. Und wir wollen in New York wohnen. Und was mich in New York angezogen hat, waren die ganzen Konzerte. Ich bin Drummer. Und hier überall Konzerte zu gucken für $10-15, die Bands aus England und Australien, das habe ich halt, so habe ich halt eine Inspiration gefunden. Habe ich dann gesagt, oh, ich kann nicht sogar surfen. Hat mir gefehlt ein bisschen die Küste von Kalifornien. Landlocked Germany war nichts für mich. Und dann habe ich halt...
Germany hat ja auch Küste.
Aber hat auch Küste, ja. Da gibt es ja auch einen Wavepool jetzt in München, den wollte ich ausprobieren. Ja. Hast du schon gehört?
Ja.
Am Flughafen, ja.
Aber sag mal, Drummer und Schwimmer, wie geht das zusammen? Seit wann trommelst du denn?
Das ist ja beides ist, seit der ersten, zweiten Klasse.
Ah, okay.
Und habe dann als Teenager auch in so einer Punkband gespielt. Meine Freunde waren bei Oxymoron. Das ist eine große Punkband geworden in der Punk-Szene. Die ist aus Höchstadt im Gymnasium. Und die, das war eine Parallelband und ich bin dann halt geschwommen.
Aber ich habe dich einmal hinterm Schlagzeug...
Rhythmisch, schwimmen ist rhythmisch.
Ich habe dich einmal hinterm Schlagzeug gesehen. Du bist wie groß?
1,92.
1,92. Das Schlagzeug wirkte sehr klein. Also ist Drummer und Großsein geht es. Ist es gut?
Ich weiß nicht, wie groß Dave Grohl ist. Es gibt schon größere Drummers. Also ich habe... Vielleicht müsste ich die Trommel ein bisschen hochstellen, aber...
Und nochmal zurück zu eurer Schwimmschule. Also du hast, ihr habt da einen Namen gefunden, den kenne ich auch inzwischen, Imagine Swimming. Ist mir aber, als ich den Namen zum ersten Mal gesehen habe, auch war überraschend für mich, weil ich habe so einen Namen für eine Schwimmschule habe ich noch nie gehört, Imagine Swimming. Was bedeutet das?
Also der Godfather von Imagine ist ja direkt einen Block weg von dir hier, der John Lennon.
Ja.
Der hier auf Strawberry Fields und Dakota ist ja direkt einen Block von deinem Domizil. Der hat ein Interview gemacht. Das letzte Interview, ich glaube, der Tag, an dem er erschossen wurde, hat er gesagt, if the Beatles had a message, it would be learn to swim. And once you swim, swim. Und das glaube ich, mehr so eine Metapher für das Leben oder für die 60er Jahre vielleicht. Die über den Tellerrand gucken, psychoaktiv oder die immer Imagination, die Vorstellungskraft, die wir haben. Egal, was wir kreieren. Aber das habe ich erst später gefunden, das Interview. Imagine Swimming war Ron Howard auch eine Inspiration und irgendwie dieses fantasievolle Lehren hatte ich in Berkeley auch einfach nur die Kinder beobachten und mich einstellen auf die Kinder und über die Vorstellungskraft verschiedene Aktivitäten zu machen. Das ist die Wurzel eigentlich von unserer Pädagogie, die wir uns halt zusammen selbst ausgedacht haben, zwischen Mix zwischen Reggio Emilia in Italien aus der Nachkriegszeit und australische Handbooks und australische Schwimmkultur ist Jahrzehnte voraus und Casey und ich haben dann dieses Child-Centric, was jetzt überall in Vogue ist, einfach nur instinktiv nicht von draußen gelehrt, sondern im Wasser, viel unter Wasser mit den Kindern gespielt und durch Spiel einfach lernen, purposeful play.
Was ist denn der größte Unterschied zwischen eurer Art, Kindern Schwimmen beizubringen und wie das so landläufig auch in Deutschland bis heute passiert?
Also ich meine, das ist nur kindspezifisch. Also wir hören halt versuchen, den Kindern, das Auge auszubilden vom Lehrer, viel creative freedom zu geben dem Lehrer. Weil es gibt ja viele, viele Wege zu einem Goal. Also es ist nicht diese Drills und die Checklist, die wir machen, sondern wir haben nicht so diese Ribbons oder Abzeichen, weil die Kinder entwickeln sich ja in verschiedenen Skills auf verschiedenem Tempo. Und man hat trotzdem die Gruppen zusammen. Und wenn Charlie zum Beispiel lieber Rücken schwimmt und der Oscar immer nur unter Wasser sein will und nicht zuhört und das dritte Kind ist ein Zappelphilipp oder wie man heute alle auf die ADHD diagnostiziert und immer in die andere Richtung schwimmt und das vierte Kind weint, dann muss man sich auf alle vier, das ist eine maximale Größe, einstellen. Das kann man von draußen nicht machen. Dann geht halt das weinende Kind in den Rucksack hinten auf den Rücken. Versuche ich dann zu beobachten, der überhaupt nicht zuhört und der unter Wasser ist, muss man dann Hand mit Sign Language und das vierte Kind ist vielleicht dann ein Mädchen, was absolut zuhört und alles richtig macht. Und so sieht der Aquatic Classroom aus ungefähr. Und da kann man natürlich, ist nicht so jetzt alle Rücken, alle Brust, alle Krollen, wir haben da einfach so kreativ. Und wenn man reinspringt und das macht, dann und das jetzt mache ich P&Ls und muss mich mit gierigen Developers und Compliance Issues und Employment Law, also wenn ich im Wasser bin, es kommt mir gar nicht vor, wie das Arbeit ist. Es ist zwar schwierig, Wasserspace zu finden, aber dieses spielerische Lernen ist halt wirklich irgendwie, was ich selbst vielleicht auch vermisst habe und vielleicht korrigiert auch viele von meiner Schwimmkarriere, was ja ziemlich, nicht traumatisierend, aber es ist recht sehr strukturierte Jugend.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Also wir haben gerade eine Lilith bei uns zu Gast. Die war Schwimmerin in ihrer Jugend, ist aus Düsseldorf. Und die hat gesagt, das war für mich Trauma. Schwimmen, Wettkampfschwimmen habe ich ein totales Trauma von. War im Nachhinein bin ich total froh, weil ich schwimme immer noch sehr gern. Aber ich kann diese... Ich hatte da einfach eine schlechte Erfahrung. Also
ja, jetzt, es ist sehr militant und es ist sehr, die Disziplin wird aufs andere Level. Ich meine, es ist eine unwahrscheinlich trainingsintensive Sportart, ne? Und der Druck, den man auf sich selbst aufübt, ist vielleicht noch viel größer als was Coaches machen. Aber das Schöne ist, dass die ganzen Freundschaften, die ich habe, ich vom Schwimmen, die halten halt das Leben lang, weil man hat vielleicht Suffering zusammen gelitten. Aber auch zusammen diese, ich meine, da, wenn man so durch sowas gegangen ist, dann hat man halt Freundschaften für immer. Die habe ich jetzt, meinen Freund Jan Silbersen aus Coburg, den kenne ich seit 1988, aus Neumark auf der Oberpfalz, waren bayerische Meisterschaft, noch meine ganzen Freunde aus Berkeley. Schöne war halt international hier zu schwimmen, draußen in Kalifornien, und man kann ja als Schwimmer nicht Profi werden, und da habe ich halt ein Schwimmstipendium bekommen in Berkeley, habe da politische Ökonomie studiert und einfach nur genossen in einer diversen, Composition of Society, die ganze in der Bay Area aus dem Franken kommt, und in Deutschland, vielleicht hätte ich in irgendeinem Olympiazentrum trainiert, war das für mich schön da zu schwimmen und die so einen internationalen Teammates zu haben und voneinander zu lernen und die ganzen Backgrounds. One Rush, das war toll in Berkeley, und dann bin ich halt nach New York gezogen, und ich vermisse manchmal auch Kalifornien, aber ich habe hier halt diese Küste. Macht für mich New York lebenswert.
Du hast ja dann in deiner Schwimmschule das Ganze umgedreht. Da ist ja nichts militant, da ist nichts Hierarchie, da ist nichts kommen jeden Tag und zur selben Uhrzeit ewig lang, ewig viel, sondern du hast alles ausgehebelt.
Also ich meine, die Schwimmmannschaft, wir haben ja den Manhattan Makers, wo wir uns auch nach 7, 8 Jahren, haben die ganzen Kinder gesagt, die bei uns geschwommen sind, seit 3 oder 4 sind, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir zu den anderen Mannschaften? Und Casey und ich wollten eigentlich keine Mannschaft. Anfang. Casey ist für Kanada geschwommen, 96 bei Olympiade. Delfinschwimmer, super Arbeitstier, super hochintelligenter Kerl. Eigentlich für meinen Bruder. Wir sind einen Monat apart, wir haben seit 22 Jahren Business. Und wir haben beide, er hat auch eine 13-jährige Tochter und lebt jetzt in Los Angeles seit letzten Sommer und kommt hier nach New York 1-2 Wochen im Monat. Der war 25 Jahre in New York. Und wir haben eine Schwimmmannschaft und natürlich Disziplin und Arbeits- und Fleißheit und Gritty und dass man nicht aufgibt und die ganzen, also wir haben eine Schwimmmannschaft, und aber das ist nur 1% unserer Population, und Schwimmen ist ja allgemein einfach it's a life skill, like reading and writing.
Bitte gib mir mal Zahlen zu Imagine Swimming. Wie viele Menschen arbeiten da? Wie viele Menschen bezahlst du jeden Monat? Wie viele Pools betreibt ihr oder habt ihr Zugang zu?
Wir haben 4 Pools, die wir mehr oder weniger die ganze Zeit haben. Upper West Side, dann Brooklyn und Tribeca. 130 Lehrer. Davon sind 80%, ungefähr 85% Teilzeit. Die arbeiten zwischen 5 und 30 Stunden die Woche. Und der Rest ist die Administration, Funktionen und die Funktionen, die Vollzeit sind. Die Kernfunktionen sind ungefähr 10, 15 Employees, und dann haben wir 4000 Kinder die Woche in den Hochzeiten im Frühling und haben schon 50.000 Familien auf unserer Mailinglist und haben eigentlich jeden aus jedem Metier haben wir Stars, aber es geht nicht, worauf wir stolz sind. Das vielleicht hilft mir im Marketing, aber wo wir stolz drauf sind, dass wir 4000 Schwimmunterrichtsstunden im Jahr umsonst ausgeben und auch Partnerschaften mit Schulen haben in Crown Heights und auch Kindern, wo die Eltern nicht schwimmen können. Die haben eine 90% Chance, dass sie nie lernen. Und diesen Trend oder diese Statistik wollen wir halt eben drehen, weil wenn einer in der Familie schwimmen lernt, kann er das den Geschwistern beibringen und auch vielleicht seinen Kindern oder Enkeln oder Neffen oder Nichten. Und das ist eine große Ehre, dass wir halt in Stadtteile und in Schichten der Gesellschaft at risk und unter benachteiligte Familien auch unterrichten dürfen. und unsere Pools so im Vormittag füllen mit Partnerschaften, auch, auch ein Scholarship-Programm, wo sich die Leute dann mit dem W2, also mit der Steuererklärung, bewerben können für Scholarships. Und wir haben natürlich viele gierige Developer, die Mieten sind astronomisch, aber es ist schön, dass wir eben...
Was zahlst du denn für so einen Pool im Monat?
Also die Pools kosten 500.000 im Jahr und aufwärts. Und dann... es ist nicht so, die Schwimmstunden sind teurer als in Deutschland, aber wenn man mietet in Deutschland und die Bahn zwischen 50 und 100 Euro die Bahn pro Stunde, kannst du die Zahlen ausrechnen, wenn du die Lehrer gut bezahlen möchtest, wenn die zwischen 30 und 40 Dollar verdienen die Stunde. Und dann ein Cocktail kostet heutzutage 18 Dollar, 20 Dollar und die Inflation ist schon sehr hochgegangen, aber wir haben, ich habe Leute, die bei mir 10, 15, 20 Jahre schon arbeiten. Und es ist einfach nur it's not just a job, it's a craft und ich sag viele englische Worte jetzt, ja, auch teilweise, aber es ist toll, dass wir eben First Generation Swimmers ausbilden können aus Familien.
New York ist ja da auch eine besondere Stadt, was Wasser angeht, weil du hast schon gesagt, es gibt hier überall Küste, zum Teil für Menschen nicht zugänglich, zum Teil aber auch Surfstrände, Schwimmstrände. Und da gibt es diese total krassen Public Pools, die ja gebaut wurden, glaube ich, als...
In den 30ern, Stadt, Robert Moses, genau. Dazu
dass die ganze Stadt entwickelt wurde und die ja was sind, was es kaum woanders auf der Welt gibt. Also irgendwie ist es ja schon eine Stadt, die eigentlich viel mit die viel bietet, wenn man schwimmen will.
Die Pools sind toll, ne? Also McCarran, Pitt Street, hier oben Riverside, sind tolle Art Deco Schwimmstadien, ne? Aber die sind halt alle nur 4 Fuß tief. Ich weiß nicht, ob die original so gebaut wurden.
Das ist aber, damit da niemand so leicht ertrinkt.
Wir haben
eine
Armory in Brooklyn gebaut.
Wahrscheinlich, oder? Das ist, damit da niemand so leicht ertrinkt, oder? Deswegen sind die so niedrig gebaut, so flach gebaut.
Genau. Das ist nicht perfekt für Wettkampfbecken, sind ja zwei, das ist so über 1 Meter tief und Wettkampfbecken sind ja 2 Meter tief. Also kann man da keine Dives machen oder...
Damit niemand reinspringt, ja. Aber das ist das nicht, du lebst ja...
Wir sind nur Juli und August offen. Und wir haben ja eine Water Safety Coalition gebildet während der Pandemie, weil wir mit Gyms in den gleichen Korb geworfen wurden und die wurden alle zugemacht, obwohl Chlor alles abstellt. In Deutschland war das ja auch ein riesen Verlust an Lehrstunden und Wasser. Ja. Wir würden gerne die Pools halt 5-6 Monate aufhaben. Die ist ja warm genug, ja, von Mai bis Oktober. Und auch vielleicht eine Blase, wie damals in Erlangen, eine Blase wie über Tenniszentren. Und dann das Staffing, das ist eine sehr politische, it's a public health problem. Es ist der größte Killer, 0 bis 5 ist Ertrinken. 0 bis 5 ist der erste größte Killer. Und da haben wir jetzt auch durchgesetzt, dass wir in Krankenhäusern Education über Water Safety ausgeben, wenn die Kinder geboren werden. Du empfängst ja, du hast ja in den nächsten Tagen einen Sohn, der zur Welt kommt. Wir fangen mit 5 Monaten an, 4, 5 Monaten. Der Oscar ist im Meer und surft das ganze Jahr, der ist 14 und der will nicht in die Schwimmmannschaft, der will nicht das Trauma durchgehen vom Papa. Der ist im Meer und spielt Baseball und skatet und surft. Aber es ist ja wichtig, dass wir alle schwimmen lernen, auch wenn wir damit nicht irgendwie wettkampfmäßig was machen wollen. Wo hast du denn gelernt in Nürnberg? Weißt du das noch?
Nee, weiß ich nicht mehr. Aber meine Eltern waren im Schwimmverein in Post SV. Und ich kann mich noch erinnern, ne, dann auch Schulschwimmen und so, das sind ja alles so Geschichten. Aber du sagst jetzt, das Ideale wäre eigentlich, wenn diese Public Pools hier in der Stadt viel länger offen wären.
Für draußen und einen würde ich gerne übernehmen. Da ist ja alles schon, die haben nur 8 Wochen im Jahr, aus 52 sind die offen. Und einen, imagine, so Public-Private Partnerships wie in der Armory sind eigentlich perfekte, weil alle immer sagen, es ist nur die private Schiene und dann sagen die Foundations, nee, es ist nur Non-For-Profit, aber so, was richtig funktioniert, ist diese, so ein Cavalry Space von early 1900 haben wir ein Multisport-Center draus gebaut mit einem Developer BFC, die haben auch Essex Market gemacht.
Also die Armories in New York sind diese riesigen,
riesig groß, 110 Fuß Decke, genau, also 40, ja genau, damals war Kavallerie, so Horse Demonstrations. Und da haben wir jetzt ein Basketball, Fußball und Schwimmcenter draus gebaut. Der hat in 21 aufgemacht und der ist in Crown Heights.
Aber nochmal zu den Anfangstagen zurück, da wart ihr broke und Rücken zur Wand. Kannst du jetzt gut davon leben? Könnt ihr beide
also
gut davon leben?
Also die Pandemie war unwahrscheinlich schwierig. Da zahlen wir immer noch zurück an die Developers Mieten, wo wir zu waren. Und
weil die euch die nicht gestundet haben damals.
Damals, ja, da war ja dann Government Help kam und die Developers haben natürlich auch Tax Breaks bekommen. Aber die sind ja nicht so offen drüber. Also die Pandemie, es ist vielleicht Recession-proof zum Unterricht, aber Pandemie-proof ist es nicht. Und wir haben immer noch die After-Effects von der Pandemie. Wir haben uns wieder erholt, aber wir haben, es war, ich meine, es war, ging um alles da. So viele wie Restaurants und Hotels oder anyone, der Personal heavy ist, da zu überleben. War schon, es ist schon nicht leicht, ein Unternehmen zu führen in New York und zu wachsen und gleichzeitig seine Soul nicht zu verlieren. Und es gibt viele Private Equity Firmen, die Schwimmschulen aufkaufen und es dann irgendwie in Malls aufmachen wollen in Utah und die ganze Demographic studieren. Aber der Casey und ich würden vielleicht was in Los Angeles machen. Da habe ich mir schon ein paar Sachen angeschaut, weil die Olympiade ist ja in 4 Jahren da und der Casey wohnt da in Culver City und Orte, wo wir gerne leben wollen und wo wir auch inspiriert sind. Und es ist nicht nur ein Business. Und diese Public-Private Partnerships ist eben, glaube ich, die beste Art, wie man am meisten Menschen aus allen Schichten Schwimmen beibringt.
Aber du hast hier über die 25 Jahre für dich selber auch viel aufgebaut. Du hast eine Wohnung hier, wenn ich das richtig verstehe.
Ich habe so Loftlaw, was in einer, die mir nicht gehört, aber es ist so eingefrorene Miete, die von Häusern, die nicht unter, die damals in Soho und in Downtown in Bushwick nicht. Loftlaw heißt, ist so rent regulated. Da hatte ich Glück, dass ich 07 in ein Gebäude eingezogen bin, was überhaupt nicht für residential gezoned ist mit dem CFO. Und da habe ich halt günstige Miete. Annabelle arbeitet die Mutter meines Sohnes. Wir sind Partner. Wir sind getrennt seit 4 Jahren, aber wir ziehen in Oscar zusammen auf, freundschaftlich. Und sie surft auch. Sie ist aus Südafrika. Wir haben beide in erst Generation, so bei euch die Kinder, First Generation American School System. Der Oscar geht jetzt in die High School. Sie ist aus Südafrika, in der Farm in der Nähe von Johannesburg. Arbeitet auch in der Schwimmschule mit. Und ich bin, ja, wie gesagt, aus Höchstadt, Mittelfranken.
Und ihr habt ein Haus?
Wir haben zwei Wohnungen nebeneinander und haben vor 10 Jahren in Montauk, während Sandy im Herbst ein Strandhaus gekauft, für ein absolutes Schnäppchen einfach nur Glück gehabt. Und alle sagen, die Welt geht unter Wasser. Und danach kam Terrorismus, danach kam Covid. Ich meine immer, if you worry about, I don't know.
Ja, every 10 years oder so gibt es hier.
So, da hatte ich einfach nur Glück, dass ich mir ein kleines Häuschen da gekauft habe. Mhm. Und da sind wir halt, weil die Schulen zu waren in New York, haben wir den Oscar, geht da in die Schule, seitdem er 10 ist. Und es ist ein kleiner Ort, es sind 4000 Menschen leben da.
Und stimmt es, dass du auch ein Boot hast?
Nee, das habe ich noch nicht gewusst.
Nicht gewusst. Dann war das.
Ein kleines Schlauchboot hat der Oscar zum Fischen, aber das ist alles.
Okay. Und sag mal, ich wollte mit dir nochmal über die Kinder und das Schwimmen sprechen, weil ich bin da auch ein bisschen voreingenommen. Wir haben nämlich unsere kleine Tochter, Lilly, nicht zu verwechseln mit unserem Gast, der auch Lilly heißt, unsere kleine Tochter Lilly, die jetzt 5 ist, die haben wir bei dir in die Schwimmschule geschickt, hier auf der Upper West Side. Und es war total faszinierend für uns, weil wir zum ersten Mal gesehen haben, wie euer System funktioniert. Nämlich, dass die Kinder, und so habe ich es zumindest erlebt, die lernen zuerst mal einfach nur, einfach ist nicht einfach, aber die lernen unter Wasser zu sein und keine Angst zu haben. Die lernen gar nicht irgendwie so mit dem Ring festgehalten werden oder irgendjemand, der sagt, jetzt Arme bewegen und jetzt die Beine und dann halte ich über Wasser. Sondern die lernen erstmal total entspannt, im Wasser zu sein. Und bei Lilly, was das geführt hat, ist, dass die heute eigentlich lieber taucht als schwimmt. Also sie ist jetzt 5, die hat das noch nicht so ganz so alles raus, genau wie du gesagt hast, die hat so ihr eigenes System.
Perfekt.
Also aber die taucht total gerne. Schwimmen ist so, ja, findet sie ganz nett, aber eigentlich am liebsten schwimmt sie so Kerzen gerade unter der Wasseroberfläche.
Ja, das ist super, das ist das beste Training, sicher zu sein, weil die Schwimmen hat 3 Komponenten. Breath Control, also Oxygen, also Luft, Atmung und Anhaltung und Luft anhalten. Buoyancy ist Treiben und dann Propulsion ist von A zu B. Und in der Order ist es eigentlich, bringen wir das bei, dass man erstmal unter Wasser sich wohlfühlt. Wir haben Spiegel unter Wasser, wir machen unter Wasser Mimiken, unter Wasser Make-up Applying, unter Wasser einfach nur sich selbst zu tanzen und seine eigene Schwimmstil auszudenken oder wie ein Rochen zu schwimmen oder wie ein Delfin zu kicken. Und mit Flossen haben wir auch viel gemacht am Anfang. Und dann die Panik eben unter Wasser in der Meditation und die Stille zu finden und sich anzugucken unter Wasser. Und es ist eigentlich ein schöner Ort. Und da ist auch eine Stille, die vielleicht in der Stadt eine Pause für die Kinder bedeutet von dem ganzen Lärm. Wir haben auch Speakers in ein paar Pools unter Wasser, wo wir dann Reggae spielen, wie aus unserer Synchronmannschaft. Wir haben eine Synchronschwimmmannschaft Paola, die ist aus den Kanaren. Wir haben diese Unterwasserwelt ist auch so, dass man, wenn man im Meer ist und durch Schwellen durchschwimmt und vielleicht von der Strömung gepackt wird, dass man sich einfach nur relaxt und unter Wasser entspannt. Und das ist ja auch eine Kopfsache. Und egal, ob man jetzt 30 Sekunden oder eine Minute, das kann man trainieren zu Hause in der Badewanne oder üben oder auch sich total zu entspannen, weil die meisten Menschen haben halt dann eben diesen Reflex, dass die Panik anfängt, wenn man nichts sieht oder wenn man die Haare im Gesicht hat. Also die ersten zwei Sachen, wenn man ins Meer fällt oder irgendwo reinfällt, die Schuhe ausziehen und dann die Haare aus dem Gesicht, vor allem wenn man eine Frau ist, weil die kann man einatmen und da kommt sofort die Panik. Und mit Schuhen oder Boots zu schwimmen, ist ja auch für den stärksten Schwimmer schwierig. Und wenn ein Riptide kommt, dann lässt man sich einfach treiben, so wie wenn man in den Fluss fällt und dann der Fluss treibt einen runter und dann lässt du dich einfach treiben und dann versuchst du zur Seite zu schwimmen und läufst halt den Weg zurück. Und das ist im Meer genauso. Dagegen zu schwimmen, gegen das Meer oder gegen die Strömung, ist ja auch eine Metapher fürs Leben, sich einfach treiben lassen und dann let the water do the work. Das Wasser macht das alles für dich. Und je mehr man es bekämpft, desto schwieriger macht das Wasser.
Mir ist es einmal passiert, es war die erste große Reise meines Lebens, ausgerechnet nach Costa Rica, wo du auch hin bist als allererstes. Und ich bin abends mit einem Freund am Strand ins Wasser, war sonst auch niemand da. Mhm. Und wir schwimmen halt raus und irgendwann merke ich, ich komme nicht mehr zurück. Und ich habe das halt nicht gewusst. Und dann haben wir beide, weil wir beide unerfahren waren,
du denkst, du wirst ewig breit raustreibst. Nee, das hört irgendwann auf und geht dann zur Seite.
Wie die Wahnsinnigen gegen diese Strömung angeschwommen haben, dass wir irgendwie an den Strand geschafft waren, völlig platt, völlig geschockt, völlig zitternd. Und das war natürlich genau falsch. Ja. Aber das habe ich halt nie gelernt. Mhm. Und eine Freundin von mir, Ann-Kathrin, Shoutout an dich, falls du zuhörst, die bei der Süddeutschen Zeitung arbeitet, die hat hier gerade ein großes Interview gemacht mit einer Schwimmlehrerin in Deutschland. Mhm. Und die Grundaussage war, den meisten Kindern in Deutschland wird es heute komplett falsch beigebracht, das Schwimmen. Und eine der Aussagen von ihr war dann, die Kinder müssten A, lernen, mit Klamotten zu schwimmen.
Das machen wir auch. Das machen wir auch ein paar Mal im Jahr, dass wir mit Kleidung kommen.
Okay.
Und weil Lilly das auch mitgemacht hat.
Nee, noch nicht.
Ja, das ist natürlich nicht gut fürs Filtersystem, aber das machen wir, das ist wichtig, dass man reinspringen und sich auch an die Seite bringen kann und auch die Schuhe unter Wasser, die genug Atem hat, die Schuhe auszuziehen oder die Boots auszuziehen, weil man fällt ja nicht ins warme Wasser mit Brille, ne? Wenn man irgendwo reinfällt. Und auch die Babys bringen das bei. Also erstmal eine französische Mutter in 2 Jahren angerufen, weinend und dankbar und hat gesagt, wir waren in Südfrankreich, wir haben geschlafen, meine Tochter ist 3, die ist auf den Pool, auf die Abdeckung vom Pool gegangen und ist unter die Decke gefallen, unter diese Plane. Und hat vom Schwimmunterricht gelernt, dass linker Ellbogen, rechter Ellbogen, linkes Knie und hat sich dann selber raus. Und ich habe nichts gehört. Und sie kam zum Bett morgens und hat gesagt, Mama, ich bin reingefallen. Und hat gesagt, es war dankbar, dass sie die Babyschwimmkurse gemacht hat, weil sie wusste halt, dass sie den rechten Ellbogen, linken Ellbogen und das Knie dann drauf hat. So eine Plane ist auch gefährlich. Wenn man da drunter ist, kann man leicht Panik bekommen. Also es den Kindern das beizubringen, ist ja natürlich nicht mit Vokabular oder nicht mit großen Reden, sondern einfach im Wasser den Kindern das zeigen und mit den Eltern fangen wir eben an mit Babyschwimmen, ganz, ganz jung. Und das ist ja auch eine der wenigen Aktivitäten, die man früh machen kann.
Mit 3 hat die das schon gecheckt, wie das geht und hat sich selbst gerettet.
Ja.
Boah. Das Zweite, was diese Schwimmlehrerin im Interview gesagt hat, war, die Kinder...
Wie heißt sie?
Ich weiß es leider nicht mehr. Ich such's dir raus. Wir können das auch in Shownotes verlinken. Ich fand es wirklich ein ganz tolles Interview. Das Zweite, was sie gesagt hat, die Kinder müssten viel mehr außerhalb von Pools schwimmen. Also in Gewässern, wo man Wasser so erlebt, wie es eigentlich wirklich ist. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, es ist fair, aber es ist auch unberechenbar. Würdest du dem zustimmen? Oder?
Ja, wir haben die Schwimmmannschaft sogar, die im Meer schwimmt. Absolut. Wir machen einen Audit in Rockaway oder in Montauk, machen wir es einmal im Jahr mit der Schwimmmannschaft, die Manhattan Makers. Hey, Makers sind die schnellsten Haie, die können 70, 80 km/h unter Wasser schwimmen. Ich meine, was Haie für Torpedos sind und was für Dinosaurier, die gibt es ja seit 60 Millionen Jahren. Also die haben sogar Angst. Schwimmer, die 6-7 Tage die Woche schwimmen, haben Angst und sind vorsichtig im Meer. Aha. Weil es halt psychologisch.
Weil sie Jaws geguckt haben.
Weil du halt unter Wasser nichts siehst und weil du Strömungen hast und weil es kalt ist und nicht... Ja, wie du weißt, bist du auch, das wäre gut, dass wir das mehr machen können. Vielleicht hier auch im Fluss, wenn ja hier vielleicht ein Teil der Küste in New York, dann werden Strände gebaut am East River. vielleicht mehr angehäuft, dass man da auch schwimmen kann und dann es eine Absperrung ist, würde ich gerne auch im Open Water beibringen. Wir bauen ja auch einen Pool in Montauk, wo wir vom Ort Geld bekommen haben und auch die Schulen unterrichten wollen im Umkreis in Springs, in East Hampton und in Montauk. Da bauen wir ein Kunst- und ein Schwimmzentrum und Imagine wird der Operator und der wird nächstes Jahr aufmachen im Sommer. Und es ist auch in einem alten Kavallerie-Space. Karl Fischer hat damals Montauk gebaut in 20 Jahren. Das war ein Spot, was für Pferde war. Und dann Movie Theater und dann Indoor Tennis und dann steht seit 30 Jahren leer und wir übernehmen den und machen dann. Ja, wir haben 16 Millionen an Stiftungen, die 5, 6 kamen von der Regierung, also vom Ort und dann der Rest von 3 oder 4 Privatpersonen. Und da habe ich halt mitgeholfen mit der Stiftung und dann das Geld zusammenzukratzen für diesen Sports und Arts Center. Es wird ein 300-Personen-Auditorium oben, auch mit Kunstunterricht, Kunst und Schwimmen.
Ja. Du hast ja jetzt die volle Bandbreite. Ich
würde gerne kommen.
Also, ja,
nächstes Jahr.
Jetzt schon.
Direkt beim Bahnhof ist es da.
Du hast es als Schwimmer erlebt in deiner Jugend in Deutschland, dann bist du in die USA gegangen. Dann hast du die Schwimmschule aufgemacht und siehst jetzt, wie Menschen hier aus der ganzen Welt schwimmen lernen. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied dazwischen, wie man in den USA schwimmt und wie man in Deutschland schwimmt?
Wie man schwimmen lernt oder wie man schwimmt?
Ja, zwischen Schwimmen in den USA und in Deutschland. Also wie Menschen rangeführt werden ans Schwimmen und auch wie vielleicht auch der Sport funktioniert. Du hast ja auf beides einen Einblick.
Ja, Schwimmen ist ja auch in Deutschland seit 20 Jahren waren die Deutschen ja nicht so in Finals dabei wie dieses Jahr. War ja eine recht erfolgreiche Olympiade. Auch der Lukas Mertens hat ein Gold gewonnen aus Magdeburg in den 400 Freistil. Amerika hat nicht von den Männern, von Frauen schon, von Männern her nicht an die Erfolge angeschlossen. Australien, England, Frankreich, der Léo Marchand, der ist ja auch in Amerika geschwommen im College. Mit seinem Vater bin ich geschwommen. Léo Marchands Papa war bei Auburn, wo ich in Berkeley war. Und wie man das beibringt, also ich glaube, in Deutschland wird nicht so viel ausgetauscht wie in Amerika. Die Coaches sind unwahrscheinlich offen, Open Source, wir sind nicht so Vereinsmeierei oder kleinkariert, alles wird, wenn einer kommt und eine Schwimmschule aufmachen will, viele Freunde von mir aus der entfernten oder eher näheren Schwimmfreundschaften fangen das an und wir teilen einfach alles, weil wir wollen den Schwimmsport zusammen aufbauen. Und Schwimmsport ist nicht nur Wettkampfsport, sondern it's water exposure and just being in the water and being happy in the water. Weil Ertrinken, Sicherheit kommt nicht nur durch, dass man von A bis B schnell, sondern dass man sich einfach eine Stunde oder zwei im Wasser verbringen kann vielleicht und sich treiben lässt und einfach nur wricken mit den Armen und nicht Wasser treten, sondern dass man einfach to be in the water. Und das ist Imagine halt. Wasser ist auch eine tolle, durch Enttäuschung und durch Trauer, da habe ich jetzt Bücher gelesen jetzt auch über wie Menschen seit Hunderten von Jahren, wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren, das Wasser suchen für Trauer und für Verlust und für Enttäuschung und dass man im Wasser, das ist vielleicht instinktiv, gehe ich da rein, aber es ist ein Ort zum Trauern und zur Heilung, nicht nur für den Körper.
Also was ich beim Yoga mache, dass da Sachen hochkommen und ich die verarbeite, wenn ich eine bestimmte Teile von meinem Körper reinatme, das machst du im Wasser.
Schwerelos dann im Wasser, genau.
Und wenn man im Wasser weint, ist ja auch egal, das sieht ja niemand.
Und, genau.
Hast du euch eine Schwimmbrille an schon?
Ja.
Und ist das größte Problem bei Schwimmbrillen für
Nicht-Profis? Wir haben die Schwimmbrille,
ja. Ist ja immer, jetzt kommt Wasser rein, die beschlägt.
Genau, und so. Also ich habe schon so viele durchgesucht. Die Vanquisher von Speedo, obwohl ich nicht gerne so Speedo lobe, aber das ist eine gute Vanquisher, wenn einer eine Brille braucht. Schwimmen ist ja sehr minimal. Man braucht ja nichts anderes eigentlich als eine gute Schwimmbrille.
Ich brauche noch eine mit Sehstärken, das kommt bei mir ein bisschen dazu, sonst.
Okay, ja.
Weil ich halt auch Brillenträger bin. Mhm. Ja, ich habe jetzt eine gefunden, aber ja.
Ja, wer macht die?
Ja, weiß ich gar nicht, aber die gab halt beim Optiker halt. Und dann
gut, die Nase an der Nase, jeder hat eine andere Nase, eine andere Augenbreite zwischen den Augen. Also es ist, die Swedish Goggles sind gut, aber wenn du optische brauchst, dann ja, vielleicht kann man das auch reinbauen lassen in eine von den Preferred.
Dann darf man die aber nicht mehr verlieren. Ne?
Yoga, wie du sagst, Yoga, also ja. Die Atmung. Schwimmen ist ja einfach nur Atmung. Das ist ja alles basiert um die Atmung. Und wir vergessen ja im Leben oft die Atmung.
Ich bin jetzt über den Sommer hin ganz viel im Freibad und so gewesen. Was mir mal aufgefallen ist, ist beim Rückenschwimmen, dass es unglaublich viel macht mit der Atmung. Also bei mir jetzt als Nicht-Profi-Schwimmer, sondern wenn ich mich in dem Moment, wo ich mich umdrehe, atme ich ganz anders, als wenn ich Brustschwimme oder Kraul, also viel tiefer.
Hältst du die Luft an beim Brustschwimmen zwischen den Zügen wahrscheinlich so, dass man nicht ausatmet, ja, langsam, sondern du hältst die Luft so an und dann wieder an, also dass sie nicht ausgeatmet wird.
Beim Kraulen vor allem, da bin ich ganz schlecht.
Rücken ist toll, dass man den Himmel sieht über sich, vor allem Freibad ist immer mein Lieblings, obwohl ich nicht, das ist meine drittbeste Lage, aber ich bin schwimmen, draußen Rückenschwimmen unterm blauen Himmel ist wunderschön, auch unterm Nachthimmel.
Du gehst doch auch nachts ins Meer?
Nee, wir sind in Berkeley also früh geschwommen, zu 5:30, 6, dass die Sonne 1,5 Stunden später. Aber Surfen habe ich im Vollmond, surfe ich manchmal, oder wenn dann die halbe oder Stunde nach, bevor die Sonne, und wenn nachdem die Sonne untergeht, ist auch eine schöne Zeit im Wasser und auch im Hagel, im Schnee, im Regen, immer im Meer.
Und du hast im Wasser auch noch nie irgendwas erlebt, was dich verängstigt hat, oder?
Ich habe Haie schon gesehen in Südafrika oder auch die Umrisse gesehen, aber ich habe einen Wal gesehen in San Francisco, in California Grey Whale, der war direkt neben uns. Dann sind Seals, kommen immer zum Hallo sagen, die gucken uns an. Wir sehen ja auch aus wie Seals eigentlich, wie Seehunde mit unserem Neopren. Die kommen und sagen Hallo, und wenn Delfine vorbeischwimmen, ist natürlich toll, wenn die spielerisch in den Wellen spielen und das ganze Spektakel im Meer, wenn die Vögel über die Wellen gleiten und alle einfach nur diese an der Brandung da parallel schwimmen, dann ist man, das ist schon.
Aber ein Wal, das ist doch wie so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich meine, das ist
ja, das war entweder, meine Freunde sind da hingepaddelt und ich bin ein bisschen weggepaddelt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, weil entweder ist es ja dann ein krankes Tier oder ein verlorenes Tier oder eine, und es war ein California Grey Whale. I don't know if she was sick, oder ob sie krank war oder ob sie sich verirrt hat, aber das war schon, das Auge zu sehen vom Wal, war, das vergesse ich nie. Wie sind da unwahrscheinlich faszinierende Kreaturen.
Wow. Lars, ich bin dir so dankbar, dass du ein bisschen mir Schwimmen beigebracht hast heute, weil ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt viel mehr über Schwimmen als vorher. Hast du noch einen Baby-Tipp, weil wir jetzt ja mit einem Neugeborenen zu tun haben? Was sind so die ersten Sachen, die man mit einem ganz neuen Menschen machen kann?
In der Badewanne, mit der Gießkanne, über Wasser und einfach nur instinktiv, dass man, wenn du sie untertauchst oder ihn untertauchst, dass es immer gegen die Schwimmrichtung ist, sondern nicht runter, vertikal hoch, und dann, sondern dass du gegen zu deiner Frau oder zu unter Wasser zu dir selbst, unter den Arm, unter den Achseln ihn anfasst oder anfasst und zu dir so ziehst, dass das Wasser über die Nase drüber geht und nicht, dass man so unter Wasser geht. Das macht ja auch keinen Sinn, dann geht das Wasser in die Nase. Was wichtig ist, bis zu einem Jahr haben die Kinder keinen Hustreflex im Wasser. Das heißt, er kann die Luft anhalten im Bauch seiner Mama, hat den Mund auf und macht halt hinten den Rachen zu. Und es verlieren die Kinder, wenn man nach einem Jahr erst anfängt. Und es ist unwahrscheinlich toll zu beobachten, wie instinktiv die Kinder können nicht, es ist ein Mythos, schwimmen, wenn sie aus dem Bauch kommen. Aber sie können die Luft anhalten. Das heißt, wir können diese erste Komponente, die wichtigste, das Breath Control, direkt üben. Und sobald die Nabelschnur geheilt ist, kannst du den Charlie ja zum Schwimmen bringen, ja. Wir haben das Wasser ist ja 35 Grad in unserem Babypool hier und für Rentner, die haben das auch gern warm.
Ja, das wollte ich jetzt auch noch fragen für die etwas Erfahreneren, die gerade zuhören und die sagen, ich habe leider mir Open Water angeguckt und der weiße Hai und Schwimmen ist für mich, also im Pool halte ich es noch aus, aber ich kann mich einfach nicht entspannen beim Schwimmen. Es geht nicht. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man als Erwachsener zurückfinden kann in so eine, wie du es schaffst, in so eine meditative Ruhe?
Also Also den Verkehr und heute ins Flugzeug zu steigen oder ins Auto ist viel, viel gefährlicher. Wenn man sich auf die Statistiken, ist in der Politik auch nicht oft so, dass überhaupt die Statistiken oft angehört werden, aber das ist vielleicht eine ganz gute Sache im Kopf zu behalten, dass da gar nichts passieren kann. Und das ist, auch wenn man nichts sieht unter Wasser, man muss halt gucken, wie tief es ist und nicht reinspringt, aber wenn man, das wird immer leichter. Das geht auch schnell, man gewöhnt sich da dran. Und so im Kopf Mechanismen und Ängste loszuwerden, ist eigentlich das Schwierigste. Weil die sind ja oft einfach nur selbst eingeredet.
Ich sehe immer, wenn ich in einem total grauen, undurchsichtigen Meer bin, ich sehe immer den Hai auf mich zukommen, immer. Vor dem inneren Auge.
Ja, der ist aber dein Freund, der Hai ist dein Freund. Also ich sage einfach nur, reden mir im Kopf ein, dass der Hai mein Freund ist.
Der ist er ja wahrscheinlich auch.
Der ist unser Freund und der weiß, und
Nicht mal ein
Hai. Oder Meer, fahrt ihr auch mal ins Meer, wo es klarer ist, oder in die Karibik oder ins Mittelmeer, wo man sieht. Und da fällt es dir da leichter?
Ja.
Also es geht um die Visibility dann.
Ja.
Ja. Verstehe ich auch, absolut. Ja. Mein Sohn surft, hat das Meeresschwimmen mitgemacht hier für die Stiftung des Pools und hat einfach nur hat alles mögliche im Kopf, wenn er unter Wasser nichts sieht. Und das ist absolut eine Angst, die sehr breit ist, auch mit jemandem, der surft im Winter. So wie der Oscar, wir können uns ja überlegen, wir psychologisch vielleicht vom Yoga her hast du wahrscheinlich auch Atemtechniken, die dir dann helfen könnten. Oder versuchen, das Mind woanders hinzubringen. Vielleicht hörst du die Musik, dass du dir waterproof.
Machst du das?
Waterproof? Nee, eigentlich nicht. Ich finde es plätschern und das Wasser eigentlich ganz schön so. Wir können es ja mal treffen in Montauk oder in Rockaway. Jetzt im September ist ja sowieso schöner als August, der nächste Monat.
Da treffen und wir uns wenn mal, jetzt jemand zuhört rein. Und sagt, ich will das auch mal ausprobieren für meine Kids, wir kommen nächstens Pfingsten nach New York in Ferien, kann man da bei Imagine Swimming mal reinschauen?
Gerne Drop-In, ja, Last at Imagine Swimming, wenn ihr einen Baby-Crash-Kurs oder einfach nur die euch angucken möchtet und könnt ihr gerne reinkommen und Last at Imagine Swimming anschreiben.
Und du hast auch einen Online-Shop, oder? Man kann sich auch
wir verkaufen, einkleiden. Ja, genau. Also es sind halt Sachen für den Pool und für den Beach.
Können wir vielleicht was verlosen über einen Podcast? Schauen wir mal.
Ja, gern.
Ich habe noch eine letzte Frage, weil wir sind ja beide Mittelfranken und jetzt sitzen wir uns hier gegenüber. Wo siehst du denn deine Zukunft? Zieht sich wieder zurück, wie manche, die bei uns im Podcast sind, die sagen, ja, ich glaube, irgendwann. Ja. Und oder siehst du deine eigene Zukunft eher?
Also zurück, weiß nicht. Ich habe eigentlich im Leben fast immer nur mein Motto ist kein Rearview Mirror. Ich gucke nach vorne und es gibt so viele Orte, wenn wir wirklich hier nur einmal sind auf der Welt, dass ich die mich interessieren und ich habe mehr so einen nomadischen Stil. Also ich finde schön in New York und in Montauk gebased zu sein und dann von hier die Welt zu erkunden. Vielleicht in Europa würde ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da leben möchte in Deutschland, aber landlocked zu sein ist wahrscheinlich schwierig für mich als Wassertier. Ich besuche gerne Deutschland, meine Eltern leben in Mittelfranken, noch ist Oberfranken, Forchheim. Forchheim ist Mittelfranken, oder ist es an der Grenze? Ich weiß jetzt gar nicht. Es ist schon viele Sachen, die mich früher gestört haben, schätze ich jetzt in Deutschland. Nämlich? Aber dazu leben, weiß ich nicht. Und ich bin eher so nomadisch, aber es ist meine Wurzel. Und wie ich gesagt habe am Anfang, in Bondi oder in diesen Tidenpools in Australien, toll, aber wenn ich halt in Höchstadt schwimme, in meinem Pool, wo ich aufgewachsen bin, gehe ich auch im Kopf zurück zu dem Kind in mir und schätze es sehr und schätze auch viele Sachen in Deutschland, die ich nicht früher geschätzt habe. Es ist einfach viel leichter, eine Familie aufzuziehen in Deutschland wahrscheinlich. Es ist meine Freunde, meine Familie, die Struktur, die Kultur, die Sprache. Ich bin jetzt 49 und seit eigentlich 21 bin, lebe ich hier, also 28 Jahren. Aber ich bin trotzdem noch verwurzelt.
Das ist auch gar keinen Akzent. Bei manchen unserer Gäste hört man es nämlich, die im Alltag nicht mehr so viel Deutsch sprechen, wie behältst du dir das?
Ich habe doch ein paar englische Worte benutzt reingeschmissen.
Ja, aber
vieles ist ja anglifiziert in Deutschland, ich meine, oder im Wortschatz. Ne? Ich hänge jetzt nicht an der Tagesschau ab jeden Tag, aber ich lese auch gerne auf Deutsch. Ich habe Freunde, die Journalisten sind.
Sprichst du mit deinem Sohn Deutsch?
Der versteht gut Deutsch, aber seit seine Mama aus Südafrika ist, redet er nicht, der Passive Command, also er versteht viel und wenn er auch in Deutschland mal, er hat auch einen deutschen Pass, einen amerikanischen und deutschen Pass. Südafrikanischer Pass ist ja leider wie der russische Pass nicht so brauchbar heutzutage. Also wenn er vielleicht da hin möchte und da leben möchte, kann er sich das ja auch überlegen. Und vermisst du Deutschland? Oder was vermisst du denn an Deutschland?
Ja, ich bin immer wieder in Deutschland und ich hole mir dann immer wieder ich saug das dann immer wieder auf, wenn ich da bin. Wir waren jetzt gerade im Sommer und dann Sommer und dann Weihnachten sind wir oft da.
Ja, bei mir ist es auch so, ja.
Und dann freue ich mich immer, wenn ich da bin, und dann freue ich mich wieder, wenn ich hier sein kann. Also mir geht's mit dem Hin und Her ganz, ganz gut. Ich vermisse aber das Leben hier auch, wenn ich dann in Deutschland bin. Und ich habe manchmal ein bisschen die Luxussorge, dass das nicht mehr weggeht. dass ich mich gar nicht mehr so richtig hundertprozentig
möchtest du die
in
Kinder
Deutschland ja. Zu Hause fühlen würde, sondern dass ich mich immer wieder wegziehen würde, wenn ich ja, da... Ja.
Habe ich genau, geht mir genauso. Meine Schwester ist seit 20 Jahren in Italien, die hat Operngesang studiert in Wien und ist in der Marke, hat eine Tochter da und ihren Mann und der ist auch ausgewandert.
Wir hatten neulich den David Gill, den Generalkonsul in New York im Podcast und er hat gesagt, aus New York geht man niemals so ganz. Man geht niemals so ganz, wenn man mal hier war.
Wie lange bist du hier?
Jetzt 12 Jahre.
Ja, New York ist ein Magnet und schon wie keine andere Stadt, genau. Wo sich auch immer verändert und alle sagen immer, hey, du hättest hier vor 10 Jahren, 20 Jahren da sein müssen, bist viel zu spät da. So wie die Surfer, die sagen, hey, du bist eine Stunde zu spät und gestern war es der beste Tag. So.
Was war der beste, zum Schluss noch, was war das beste Wasser, in dem du hier warst?
Also ich finde absolut, ich habe Freunde hier aus, alle sagen immer Sardinien, das habe ich mal gesagt, nee, ist der Jet-Setter-Crowd und so. Meine Freunde haben Restaurants hier, Luca und Georgia, da habe ich in der Vorschule kennengelernt, durch die Kinder. Die wohnen in Cagliari oder haben da ihre Wurzeln und da ist ein Stadtstrand und die Strände drumherum und es ist auch erschwinglich und nicht wie im Norden, wo der Perser damals diesen Yachthafen und so gegründet hat, sondern ich finde, das Sardinien ist genauso oder besser als jeder karibische Strand und vom Wasser her ist ja auch näher an Tunesien als an Rom und ist ein unglaubliches Wasser und da würde ich vielleicht mir eine kleine Wohnung kaufen und von da dann einen europäischen Stützpunkt haben, dass ich dann in einer Stunde überall, also Mallorca ist nicht so mein Ding und auch nicht Sylt oder die Küste so, also Sardinien, Cagliari hat eine Stadt, die hat auch Kultur und ich finde Italien toll, aber vom Meer her ist es, die Sichtweite unter Wasser ist unglaublich.
Mhm. Na gut, für mich. Hast du auch auf diesem Kontinent ein Lieblingswasser?
In Montauk, Turtle Cove, direkt am Leuchtturm, die Bucht, wo die Steine, die seit Millennia aneinander reiben, so soft sind, die trage ich auch mal, nehme ich welche heim und gucke mir das Treibholz an, wo da Gesichter drin sind und bin, und da fühle ich mich eigentlich zu Hause. Das ist mein Favorite Beach oder mein Ditch Plains und dann eben Turtle Cove, das ist mein Reset-Button an meiner Heim-Cove mittlerweile. Ich bin seit 05 in Montauk, besuche ich da und da finde ich immer wieder neue Sachen und an den Cliffs da, auf die Cliffs zu gucken und der Radar Tower und nach Westen und Osten zu gucken und nach Süden und die im Meer einfach nur meine Bearings wieder zu finden, da fühle ich mich am wohlsten.
Lars, vielen, vielen Dank für den Podcast. Es war eine ganz große Ehre, mit dir zu sprechen. Nach vielen Anläufen haben wir es geschafft. Wir geben immer am Schluss das Mikro noch einmal ab, weil manchmal gibt es Sachen, die fallen unseren Gästen noch ein und sagen, ah, das wollte ich noch loswerden. Hey, da haben wir noch überhaupt nicht drüber gesprochen. Oder ja, hier ist mein Lebensmotto oder die lieben Menschen, die ich noch grüßen möchte. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest dann am Ende?
Meine Eltern werden sich das bestimmt anhören, Heinz und Erika, der Papa.
Heinz und Erika.
Ja, Papa hat was richtig gemacht, hat mich abgegeben an Mentoren als Teenager, wo ich nicht mehr zuhören wollte und einfach nur mich vermittelt mit Menschen, die mir viel beigebracht haben und wahrscheinlich oft das Gleiche gesagt haben, was er aber in anderen Worten. Und ist ja als Teenager, ich habe es wie ein Teenager und jetzt denke ich viel drüber nach, wie schwierig ein Teenager ist, wenn die einfach nichts von ihren Eltern hören wollen und ich bin einfach nur dankbar. Ich hatte... Das Leben ist so unvorhersehbar und die Gradlinigen haben Probleme in den Kurven im Leben.
Dann wünsche ich dir noch ganz viele Kurven und vor allem, wenn ich das von dir jetzt richtig gelernt habe, ohne Rückspiegel, bei dir geht es immer nach vorne.
Ich versuche nicht so sentimental zu sein, weil da vergeudet man viel Energie.
Danke dir, Lars.
Danke dir, Felix. Danke, Christina und Glück mit dem Baby und wir sehen uns unter Wasser.
Yes. In Sardinien.
Genau.
Ciao.
München, Calgary, eine Stunde.